Ich glaube aber auch, dass man insgesamt eben drauf schauen kann, und das probieren wir eben zu machen, dass man alle Leute mitnimmt, also dass es von oben und von unten angepackt wird, also dass es in der Strategie verankert wird, und auf der anderen Seite aber auch, dass die Leute, die ja im Berufsalltag nachhaltiger sein können, einfach auch befähigt werden, das zu tun, weil wir mit ihnen gemeinsam Wissen aufbauen. Also wie kann ich überhaupt nachhaltig agieren, dass das irgendwie was Wichtiges ist.
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Alle Zeichen stehen auf grün. Viele Unternehmen stehen gerade jetzt vor großen Entscheidungen und Weichenstellungen für ihre nachhaltige Zukunft. Nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann gelingen, wenn soziale, ökologische und ökonomische Belange in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Transform to Green ist der Nachhaltigkeitspodcast für EntscheiderInnen und grüne PionierInnen in Unternehmen. Wir zeigen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Dafür holen wir ExpertInnen vor das Mikrofon, die für sich und ihre Unternehmen bereits Lösungen gefunden haben.
Nachhaltigkeit ist in aller Munde, und wer denkt, dass es sich hier um einen Begriff unserer Zeit handelt, der irrt gewaltig. Die Wurzeln reichen weit in die Vergangenheit zurück und finden ihren Ursprung im damals barocken Sachsen beim Oberberghauptmann Hans Kadel von Karlowitz. Er hat den Gedanken der Nachhaltigkeit auf die Waldwirtschaft übertragen. Um ein nachhaltiges Handeln umzusetzen, sollte nach Karlowitz in einem Wald nur so viel abgeholzt werden, wie der Wald in absehbarer Zeit und auf natürliche Weise regenerieren kann. Somit war der Grundstein für nachhaltiges Handeln bereits Anfang des 17. Jahrhunderts gelegt. Die Vereinten Nationen haben diesen Begriff wieder aufgegriffen und lieferten eine auch heute noch weit verbreitete Definition. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig Lebende. Seitdem wird Nachhaltigkeit sehr inflationär verwendet. Erst 2015 gelang es den Vereinten Nationen, den Begriff zu präzisieren, indem sie die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung formuliert haben. Alle Mitgliedstaaten haben sich damals verpflichtet, diese Ziele bis 2030 zu erfüllen. Eine mitunter nicht einfache Aufgabe. Die größte Herausforderung besteht nämlich darin, Unternehmen genauso wie Einzelpersonen auf den Pfad der nachhaltigen Entwicklung zu bringen. Eine professionelle Begleitung hilft, die Ziele zu fokussieren und gezielt an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wie das am besten gelingen kann, werden wir in unserer heutigen Podcast-Folge besprechen. Ich bin Elisabeth Rudolph und begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Nachhaltigkeitspodcasts Transform to Green.
Ich habe ja bereits angesprochen, um Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit auf die richtige Spur zu bringen, braucht es eine professionelle Begleitung, sonst wird das Ganze einfach viel zu diffus. Ich freue mich deshalb, heute Julia Raub und Elena Stelzig von Circular Co-Creation bei uns begrüßen zu dürfen. Sie haben Nachhaltigkeitsberatung neu definiert, nämlich eine Beratung, die auf Herz, Hirn und Handeln beruht. Aber bevor wir da jetzt thematisch reinspringen, nochmal hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ich freue mich sehr. Wir haben ja, das können unsere Zuhörerinnen natürlich nicht wissen, aber wir haben ja schon eine ganze Menge Zeit heuer miteinander verbracht. Und heute ist eigentlich so unser Abschluss, was ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge ist, zumindest von meiner Seite.
Von unserer auch.
Genau, ich habe diese professionelle Begleitung, habe ich ja gerade eben angesprochen. Ihr seid ein kleines, kann man so sagen, ein kleines Beratungsunternehmen, und genau in diesem Kontext haben wir auch die vergangenen Monate zusammengearbeitet. Ihr habt bei uns bei Business Circle die Nachhaltigkeitstransformation intern wie extern betreut und begleitet und so einmal ein bisschen mehr als aus den Kinderschuhen gebracht, sagen wir mal so. Und ihr wart also sozusagen unsere Wegbegleiterinnen. Das ist genau euer Ansatz. Und ich habe auf eurer Website einen sehr interessanten Satz gefunden, der mir natürlich sofort ins Auge gestochen ist. Die gegenwärtige Art zu wirtschaften erzeugt eine Reihe an Problemen. Die gegenwärtige Art zu beraten auch. Jetzt frage ich euch beide einmal, warum denn?
Also Beratung ganz generell hat sehr oft eben diese negativen Vorurteile, ist damit behaftet, und das kommt auch daher, dass es sehr oft von oben herab ist, oft nicht sehr praxisnah ist. Berater kommen oft aus der Theorie, predigen sehr viele Sachen, die dann in der Praxis nicht umsetzbar sind, und das Ganze passiert eben nicht auf Augenhöhe, und das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Wir wollen eben mit unseren Kunden gemeinsam an ihren Lösungen arbeiten. Die sind die Experten, die wissen genau, was sie tagtäglich machen, worin sie gut sind, was umsetzbar ist, was nicht, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und wir möchten sie einfach dazu befähigen, diese Probleme eben selbstständig zu sehen, selbstständig daran zu arbeiten, Lösungen zu entwickeln, und sehen uns vielmehr so als Wegbegleiterinnen, die auf Augenhöhe gemeinsam mit dem Kunden eben Lösungen generieren. Und anstelle von Standardansätzen nehmen wir uns sehr gern die Zeit, dass wir wirklich sehr individuelle und nachhaltige Lösungen gemeinsam erarbeiten. Und uns ist es ganz wichtig, dass wir eben keine Schubladenprojekte machen, sondern dass das wirklich Dinge sind, die dann auch umgesetzt werden und nicht in irgendeiner Schreibtischschublade verstauben und nie ans Tageslicht kommen und nie umgesetzt werden.
Genau. Hast du dem noch was zuzufügen, Julia?
Also vielleicht noch auf die erste Frage, also inwiefern ist die Wirtschaft vielleicht auch ein Problem ist. Also was uns eben immer wieder klar geworden ist, ist unserem früheren Leben als reine Beraterinnen, die sich jetzt weniger auf die Nachhaltigkeit fokussiert haben, war das oft so, dass wir gemerkt haben, dass viele Unternehmen einfach halt diesem Wachstum sich verschrieben haben und dass es einfach oft noch um Take-Make-Waste geht. Also das heißt, also wie komme ich schnell zu möglichst günstigen Ressourcen, wie produziere ich dort möglichst effizient was raus, und dann quasi das, was danach kommt, was die Konsumenten damit machen, halt ist quasi eine Wettbewerbsgesellschaft. Und dass wir halt einfach auch gemerkt haben, also man sieht es ja auch in jeglichen Reports, wie zum Beispiel der IPCC-Report, der gerade rausgekommen ist, ist das halt einfach nicht mehr möglich. Also wir haben halt einfach nur einen Planeten, der für uns alle da sein sollte und vielleicht für unsere nächsten Generationen auch noch. Und dass man da anders wirtschaften muss, ist halt für uns irgendwie klar offensichtlich gewesen. Und für uns ist halt auch voll schön, dass wir da eigentlich an einem Hebel sitzen, weil durch unser Berater-Dasein haben wir wirklich echt netterweise oft Einblicke in unterschiedlichste Branchen und können da halt einfach zusammen mit den Leuten was verändern. Und das, was wir eben auch ganz oft merken, ist, dass da einfach der Wille zur Veränderung da ist, aber dass halt viele einfach oft nicht wissen, wo anfangen, wie tun.
Aber du hast mir da jetzt gleich ein gutes Stichwort gegeben, weil du gesagt hast, ihr wart früher, also ihr habt unterschiedliche Backgrounds, ja, bei Circular Co-Creation, ihr habt euch, ihr seid aus einer klassischen Beratung kommend und habt euch dann selbstständig gemacht. Also wirklich so Sprung ins kalte Wasser mit Fokus auch auf Nachhaltigkeits-, also in erster Linie auf Nachhaltigkeitsthemen. Was hat euch dazu bewogen? Also was war so der, wo habt ihr gesagt, so jetzt reicht's, jetzt wollt ihr was Eigenes machen?
Also für uns war das, glaube ich, so der Punkt, dass wir, ja klar, wir haben unterschiedliche Backgrounds, aber auch uns eint relativ viel. Also einmal, wir haben alle einen betriebswirtschaftlichen Background. Das heißt, dass dieser Fokus auf jetzt unternehmerische Ziele, Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Effektivität, also das ist was uns schon nahe ist, und das kann man auch jetzt bei der Nachhaltigkeitsberatung nicht wegdenken. Also das geht keinesfalls. Nur auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wir gesehen haben, dass es so nicht mehr weitergeht. Und dass wir eben diesen riesengroßen Hebel haben, also das heißt, den wollen wir auch nutzen und da einfach was tun und einfach Veränderungen schaffen. Und halt das, was wir gemerkt haben, ist, dass es eigentlich darum geht, dass eher man Sachen zusammen macht, also jetzt auch mit den Kundinnen zusammenarbeitet und in Co-Creation was tut, weil also wir schaffen das alle nicht alleine, zu diesem Ziel zu kommen, sondern es muss halt einfach ein Mannschafts- oder in unserem Fall ein Frauschaftssport sein, weil wir sind ja alle Frauen. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da die Nachhaltigkeitsziele irgendwo auch im Auge behält und den Fokus auf Co-Creation setzt.
Jetzt habe ich wieder was gelernt. Ich wusste nicht, dass man Mannschaft auch gendern muss.
Das ist auch, glaube ich, nur was auf meinem Mist gewachsen ist. Also insofern.
Elena, du bist auch, ihr habt, glaube ich, vorher auch zusammengearbeitet und jetzt seid ihr halt wirklich auf Augenhöhe. Ich glaube, damals warst du, war Julia deine Chefin, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, oder Team.
Team,
ja, okay. Und jetzt seid ihr auf Augenhöhe. Was hat dich dann dazu motiviert, zu sagen, okay, ich ziehe da mit?
Ich glaube, es war so ein bisschen ein gemeinsames Projekt. Die Julia hat schon ein bisschen länger mit der Selbstständigkeit so gespielt. Und bei mir war es eher, ich hatte es so gar nicht am Schirm. Das war bei mir nach dem Studium. Ich hatte verschiedene Jobangebote am Tisch liegen und dachte mir so, okay, die sind alle nett, aber dieser Purpose, den ich gerne hätte, wo ich mir denke, ich erbringe Sinn mit meiner Arbeit, ich kann was verändern, der hat mir teilweise gefehlt. Und es war halt entweder gutes Geld und sehr, sehr viel Arbeitszeit oder nicht die erfüllende Arbeit, wie ich sie mir gewünscht hätte. Und ja, dann sind wir eines Abends zusammengesessen, gemeinsam eben mit zwei anderen und hatten so das Gefühl, ja, vielleicht sollen wir einfach unser eigenes Ding machen, das machen, was uns Spaß macht, mit Menschen arbeiten, die wirklich Lust drauf haben, dass wir uns auch unsere Kunden, wir sind Gott sei Dank in dieser privilegierten Lage und dürfen uns unsere Kunden auch selbst aussuchen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, dass wir wirklich mit denen arbeiten, die Lust drauf haben, die was verändern wollen, die motiviert sind und ja, nicht irgendwie einen Kunden aufgezwungen bekommen von einem Chef, der den Profit nur drinnen sieht.
Eigentlich eine wunderschöne Beweggründe. Und wie kam es jetzt zum Namen Circular Co-Creation? Also da steckt ja auch ein bisschen mehr dahinter. Vielleicht könntest du das auch kurz erläutern, was es mit diesem, mein Zirkulär steckt ja schon im Namen drinnen, ja, aber.
Also für uns steht dieses Zirkuläre eben sehr für die Nachhaltigkeit, eben dieses Dreieck aus People, Prosperity und Planet, wo wir sagen, es ist klar, dass es um Profit gehen muss. Wir kommen alle aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich und wir wissen, wenn das Unternehmen nicht nachhaltig wirtschaftet im Sinne von Profit macht, ist es schwer, andere Hebel auch in Bewegung zu setzen. Trotzdem glauben wir, dass auch die soziale Verantwortung und das Umweltbewusstsein in Unternehmen ganz, ganz wichtig ist. Es muss verankert sein, gerade heutzutage, weil es einfach sonst nicht mehr geht. Und wir sehen uns darin, dass wir eben gerne dazu befähigen, das Ganze zu sehen, wirksam zu werden und wirklich so ein rundum holistisches, eine holistische Beratung anbieten möchten. Magst du was zu Co-Creation sagen?
Voll, also das ist, glaube ich, auch irgendwie so mein Mitlieblingsthema, weil ja, wir das einfach auch immer gemerkt haben, dass 1+1 einfach größer ist als 2. Also das heißt, wenn sich 2 Köpfe zusammenstecken, kommt da einfach mehr raus. Und wenn sich noch mehr Köpfe zusammenstecken, dann im Normalfall noch mehr. Und also diese Binsenweisheit, dass mehrere Köche den Brei verwässern oder verkochen oder wie auch immer verschlechtern, merken wir eigentlich eher weniger, sondern das ist, wenn es darum geht, halt eben Vertrauen aufzubauen und wirklich zusammenzuarbeiten, dann ist das eigentlich was im Endeffekt eigentlich immer positiv auch wahrgenommen wird und da auch was rausspringt, was eigentlich echt gut ist. Und das freut uns total, dass wir da auch Mitstreiterinnen haben. Das heißt, wir sind auch im Kontakt und im Austausch mit vielen Experten, wenn wir selbst mal nicht mehr weiter wissen. Und dadurch, dass wir ja alle, also ich wiederhole mich mal, sorry, aber dass wir alle irgendwie auch mit diesen Nachhaltigkeitszielen konfrontiert sind, weil wir haben ja eben nur diesen einem Planeten, finden wir da auch immer super Mitstreiterinnen, die da auch gewollt sind, diesen Weg mit uns zu gehen. Also das ist ganz toll.
Also ich habe eingangs ja erwähnt, ihr seid den Weg mit uns gegangen, Gott sei Dank. Also ich finde das super. Das war ein tolles, also ich muss jetzt wirklich in der Vergangenheit sprechen, es war ein tolles Projekt, weil wir schließen es heute eigentlich ab. Das ist für uns so, also ihr seid dann fertig mit eurer Arbeit, ja. Für uns beginnt eigentlich so erst richtig die Arbeit. Ich habe ein bisschen ein Bammel davor, dass das Projekt nach einer gewissen Zeit vielleicht einschläft. Diese Angst, glaube ich, könnte auch tatsächlich bei anderen Unternehmen so sein. Was ratet ihr dann Unternehmen, dass sie dann ins Tun kommen und dann halt motiviert weitermachen? Habt ihr da so ein Geheimrezept?
Also ich glaube, wir haben da ein paar Sachen oder Stellschrauben, wo wir gerne ansetzen. Also das erste habt ihr ja auch gemerkt, also dass wir gerne mit den Mitarbeiterinnen anfangen, die eh schon Interesse an dem Thema haben. Also das heißt, ihr wart ja auch eine Truppe, die selbst motiviert an die Sache rangegangen ist und die jetzt nicht von oben ausgesuchte Personen irgendwie nur in diese Meetings reingeschickt hat, sondern es war so, dass ihr einfach selbst gesagt habt, hey, da habe ich Bock drauf, also das will ich machen. Das heißt, da ist so diese Grundvoraussetzung, dass man der Veränderung nicht entgegensteht, schon mal gegeben. Und mit diesen Leuten arbeiten wir dann halt voll gerne. Also das heißt, wir haben ja dann mit euch dann auch Wissen aufgebaut und geschaut, dass wir euch da abholen, wo ihr einfach steht. Also dass man guckt, wo ist jetzt denn eigentlich euer momentaniger Standpunkt. Und dann anstatt euch was überzustülpen und zu sagen, das und das ist das jetzt, was ihr zu tun habt, haben wir das ja mit euch gemeinsam erarbeitet, was ihr zu Handlungsfelder zum Beispiel sein könnten. Und dann das, was halt eben, glaube ich, notwendig ist, ist, dass man einfach die nächsten Handlungsschritte mit den Mitarbeiterinnen und der Geschäftsführung einfach festlegt. Also dass man so einen Fahrplan hat. Das, was wir jetzt dann auch quasi gemacht haben mit euch, dass man weiß, okay, was braucht's intern, was braucht's extern, um diese Nachhaltigkeitstransformation wirklich auch zu schaffen und weiterhin diesen Weg zu gehen. Weil ja, wir sind ab heute leider raus, sind aber natürlich jederzeit auch ja zum Telefonieren oder Vorbeikommen bereit und unterstützen euch da gerne weiterhin. Aber ich glaube, es muss von euch gelebt werden. Also das ist auch das, was wir gesagt haben, ist, dass wir euch da gerne einfach auch mit Tools und Rat zur Seite stehen, aber dass es bei euch A, in den Köpfen verankert sein muss und B, ist es dann halt auch nicht schlecht, wenn es da ein formales Regelwerk mit einem Actionplan und so weiter gibt, wo einfach Zuständigkeiten klar sind, wo man auch weiß, also wenn es Teams das ausarbeiten, dass da Fristen sind, dass Ressourcen auch vorhanden sind, dass man einfach so ein Regelwerk hat, in dem man sich so ein bisschen vorhangeln kann. Und
ich glaube, einen Punkt, den ich da noch dazu fügen kann, ist dieses Warum, dass man sich immer wieder auch in die Gedanken holt, warum machen wir das? Was hängt da eigentlich dran, wenn wir nichts machen? Und auch die regelmäßige Auffrischung von diesem Thema. Also sei das einmal jemanden kommen zu lassen, der einen Vortrag hält oder auch wer aus dem Unternehmen, der seine Best Practice teilt, einfach diesem Thema auch wirklich Aufmerksamkeit geben und Awareness schaffen, dass das auch nicht einschläft. Das wird es hoffentlich in nächster Zeit nicht. Aber sehr, sehr wichtig, das auch vielleicht einmal mit einer Aktivität zu gestalten, ein Team-Event in diese Richtung was zu machen.
Einfach so die Motivation halten, hochhalten und auch feste fallen, wenn sie fallen. Also ich glaube, wenn man Zielerreichungen geschafft hat, dann darf man wirklich auch mal fallen als Team, dass man das gepackt hat und diesen Weg einfach auch gegangen ist. Und ja, einfach, ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute, die eh motiviert sind, motiviert bleiben und dann vielleicht so als Transformations-Agents oder Change-Agents einfach andere Leute auch mitnehmen können. Also, dass es so eine allgemeine Bewegung wird und auch einfach so eine Verankerung findet, dass es jetzt nicht nur irgendwie eine kleine Truppe ist, die sich um Nachhaltigkeit kümmert, sondern dass es einfach auch mit der Strategie und der Zielsetzung von einem allgemeinen Unternehmen einfach.
Ich habe jetzt eine neue Job-Description für mich gefunden. Ich bin jetzt Content, Kommunikation und Change-Agent.
Ja, hört sich super an.
Das hilft mir mal ganz groß auf meine eigenen Fahnen. Und ja, ich bin ja Müllbeauftragte jetzt neuerdings. Also ich werde den Kolleginnen schon auf die Zehen steigen und schauen, dass das gut funktioniert, den Müll richtig zu trennen. Also das ist wirklich ein Umdenken. Und da geht's eigentlich los. Das sind so diese kleinen Schritte und es ist auch eine Verhaltensänderung. Das sind eigentlich die schwierigen Schritte, ja.
Aber die sind auch ganz toll, weil irgendwie man da halt eben auch merkt, weil Menschen sind halt nur Menschen und man switcht da jetzt nicht ein oder aus, ja. Also wenn man irgendwie von der Arbeit nach Hause geht, das heißt, wenn man es gewohnt ist, aus der Arbeit Müll zu trennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das daheim auch macht, sehr viel höher. Also ich glaube, dass da halt eben auch ein Hebel ist, weil genauso so wie wenn man einkauft und selbst schon sehr nachhaltig probiert einzukaufen, saisonal zu shoppen und halt eben vielleicht auch auf Bio Acht gibt, dann ist es nicht so, dass man dann im Büro da vielleicht weniger Acht drauf gibt, weil der Mensch bleibt ja der gleiche. Also insofern ist der Transfer von dem Privat in das Berufsleben, glaube ich, auch echt ein Hebel.
Du hast das vorher schon angesprochen, Julia, die Unternehmen müssen jetzt schon langsam, und das vor allem langsam ist eigentlich der falsche Ausdruck, vielleicht sogar eher mit 200 km/h ins Tun kommen. Es braucht dazu natürlich das Commitment der Geschäftsführung oder eines CEOs, es braucht eine strategische Planung. Und ich habe so in meinen Gesprächen eigentlich auch ganz oft mitbekommen, dass Nachhaltigkeitsagenten oft gar nicht in der Vorstandsebene angesiedelt sind. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen A, ein Widerspruch und B, ein Drama. Was kann man da machen? Also was würdet ihr aus eurer Perspektive machen?
Also ich glaube, dass es halt einfach insgesamt wichtig ist, dass man alle mitnimmt. Also es gibt ja diesen blöden Satz, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht auch hier richtig bei dem Themenfeld. Also es ist natürlich wichtig, dass man die Geschäftsführung oder den Vorstand eben mitnimmt. Ich glaube aber eben auch, dass Bewegung von unten herauf oft passieren kann, weil halt diejenigen, die sich dann zum Beispiel so wie du um den Müll kümmern oder halt um das tägliche Ein- und Aus und wie der Berufsalltag auch nachhaltig gestaltet werden kann, das sind halt schon auch die Mitarbeiterinnen. Wenn es um andere Entscheidungen geht, wie welchen Strom nutzt das Unternehmen, also wenn es jetzt kleinere Unternehmen sind, dann ist das natürlich auch total wichtig, dass wahrscheinlich eher von oben herab quasi bestimmt wird. Also ich glaube, dass beide Seiten das einfach quasi mitdenken müssen und dass es da zu einem Mindshift einfach quasi kommen muss. Und ich glaube aber auch, dass man insgesamt eben drauf schauen kann, und das probieren wir eben zu machen, dass man alle Leute mitnimmt, also dass es von oben und von unten angepackt wird, also dass es in der Strategie verankert wird und auf der anderen Seite aber auch, dass die Leute, die ja im Berufsalltag nachhaltiger sein können, einfach auch befähigt werden, das zu tun, weil wir mit ihnen gemeinsam Wissen aufbauen. Also das heißt, wie kann ich überhaupt nachhaltiger agieren? Dass das irgendwie was Wichtiges ist.
Ja, ich glaube, das ist uns auch in unseren Projekten so wichtig, dass wir wirklich versuchen, auch auf Management-Ebene einzusteigen und wirklich das Management mitzunehmen, weil es wenig oder oft nicht so viel Sinn macht, dass einfach nur eine Abteilung alleine isoliert für sich das macht, sondern wir wirklich versuchen, dass wir den Hebel so groß wie möglich gestalten und dass wirklich da alle dabei sind. Und dementsprechend, du hast schon angesprochen, Elisabeth, ist uns auch diese Management Attention wichtig im Sinne von, das soll nicht für die Mitarbeiter, die motiviert sind, eine Bestrafung sein, dass sie zusätzlich noch mehr arbeiten müssen, weil das ist bei Nachhaltigkeitsthemen sehr oft der Fall, dass sie es einfach on top zu ihren täglichen To-Dos machen müssen und da halt dann eigentlich viel, viel mehr zu arbeiten haben, weil sie sich dieses Thema aufgebürgt haben. Und das ist uns halt extrem wichtig, dass wir auch dem Management klar machen, das ist Arbeit, da kommt was zusätzlich und dafür soll auch Zeit eingeplant werden und dann im Idealfall ein anderes Projekt irgendwie ein bisschen kürzer gehalten werden oder mehr Zeit freigeschaffen werden für diese Nachhaltigkeitsagenten.
Wo seht ihr bei eurer Arbeit so aktuell die größten Herausforderungen in Unternehmen?
Das, was man, glaube ich, allgemein schon bemerken kann, ist, dass einfach so eine Ehrfurcht vor diesem ganzen Thema da ist und dass deswegen einfach in vielen Unternehmen Stillstand herrscht. Also, dass man halt einfach nicht weiß, wo man anfangen soll, weil dieses Thema so riesengroß ist, Regulierungen, Direktiven quasi wie Sand am Meer entstehen und einfach viele Unternehmen da auch nicht wissen, wo anfangen und dann besser gleich gar nichts tun. Also, dass dieser Stillstand, dass das eigentlich was ist, was uns oft begegnet, weil man einfach nicht weiß, wie man dieses Thema überhaupt erst anpacken soll. Und da hilft halt dieser Weg der kleinen Schritte, den du auch schon angesprochen hast.
Elena, wie nimmst du das wahr, aus deiner Perspektive?
Sehr, sehr ähnlich. Viele Unternehmen haben einfach Angst, dass sie was Falsches machen, dass sie vielleicht in die Greenwashing-Schiene rutschen könnten. Und deswegen machen sie lieber nichts und verhalten sich still und leise und schauen, dass sie nicht auffallen, so in die Richtung. Das wird sich jetzt auch durch verschiedene Regulatorien immer mehr ändern und die Unternehmen werden was machen müssen. Viele Unternehmen reagieren auch schon drauf, indem sie Mitarbeiter ausbilden, ihnen Fortbildungen zahlen. Es gibt verschiedene Kompaktlehrgänge, Masterlehrgänge, wo Unternehmen wirklich schauen, dass sie zumindest einen Change Agent im Unternehmen haben, sei das jetzt ein ESG Manager oder wie auch immer sie diese Position nennen und die wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit in den Unternehmen vorantreibt. Im Moment ist das vor allem bei den größeren Unternehmen der Fall, aber es zieht sich immer mehr durch und geht jetzt auch in die Klein- und Mittelunternehmen. Ich unterrichte auch auf der FH, wo wir eben zum Beispiel einen Kompaktlehrgang zu Circular Economy haben. Und dort merken wir, dass wirklich immer mehr Unternehmen da sehr, sehr großen Wert drauf legen, dass sie wirklich auch in-house eine kompetente Person in dem Bereich haben, die, dass sie nichts Falsches machen und auch vor allem, dass sie was machen.
Also ich habe mittlerweile schon unterschiedlichste Studien zum Thema Nachhaltigkeit gelesen und wie es zum Beispiel auch in Unternehmen implementiert wird und wie CEOs auch vor allem mit diesem Thema umgehen. Die Ergebnisse sind ganz überraschend eigentlich, dass CEOs oft so ein bisschen Berührungsängste haben. Zum einen haben sie einfach mit vielen anderen Themen in den Moment und auch in den vergangenen Jahren zu tun gehabt, also diverse Krisenmodi überstehen müssen, Inflation und so weiter. Die Themen sind uns ja alle bekannt, jetzt kommt Nachhaltigkeit auch noch, also noch ein weiteres Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Und unlängst habe ich eine Studie gelesen, wo die CEOs auch aus österreichischen Unternehmen befragt wurden und die haben gesagt, oft fehlt ihnen wirklich das Wissen. Und das könnte eigentlich auch in das hineinspielen, was ihr vorher erwähnt habt, dass sie oft gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und wie schafft man es da, einen wirklich niederschwelligen Zugang zu vermitteln?
Also ich glaube, das ist das, was wir auch ähnlich bei euch gemacht haben, dass das zumindest unser Zugang ist, dass man halt einfach schaut, wo stehen die Mitarbeiterinnen. Weil viele einfach dann doch schon ein bisschen mehr Wissen haben als andere und da einfach zu gucken, okay, auf was kann man aufbauen? Und die Mitarbeiterinnen da einfach abholt, weil es gibt natürlich ganz viele unternehmerische Nachhaltigkeitsthemen, die man eher angehen kann, aber es gibt auch irgendwie im Berufsalltag vor den Leuten eben Themen, die sie selber und ohne jetzt das unternehmerische Zutun dabei zu haben, angehen können. Also das heißt gerade solche Geschichten wie nachhaltig einkaufen oder sowas, also was hier wirklich jeder machen kann, das natürlich auch insgesamt zu den Zielen beiträgt. Ja. Und wie auch schon gesagt, also die Leute, die ja die Mitarbeiterinnen sind, die sind privat und dabei genauso auch Mitarbeiterinnen und das ist ein und derselbe Mensch. Das heißt, wenn er jetzt oder sie in ihrem Privatleben schon sehr nachhaltig agiert, warum sollten die anders agieren im Unternehmen?
Was mir oft auffällt, ist auch, dass, also wir haben es ja mit Environmental, Social und Governance zu tun. Ich habe oft das Gefühl, dass man es vielleicht schafft, Environmental irgendwie abzudecken. Man schafft Governance, gut, das kann man halt nur bedingt beeinflussen. Aber was halt ganz oft auf der Strecke bleibt, ist das S, also das Soziale, auch in Unternehmen ein bisschen vernachlässigt wird. Und da fallen halt ganz, ganz viele Aspekte auch hinein. Wie nehmt ihr das aus eurer beratenden Ecke quasi wahr?
Ich glaube, da muss man den Kreis noch mal ein bisschen weiterspannen. Also es gibt weiß jetzt nicht, ob du den gelesen hast oder insgesamt, ob der auch den Zuhörerinnen bekannt ist, aber es gibt zum Beispiel den Circularity Gap Report, ja, oder auch das Donut-Modell, und da wird eben sehr stark auch darauf eingegangen, was brauchen wir als Gesellschaft, was haben wir für Needs, also was sind unsere sozialen Bedürfnisse, und auf der anderen Seite, was haben wir als Gesellschaft für planetary boundaries? Also das heißt, wo gibt die Erde uns Grenzen vor, die wir nicht überschreiten dürfen, weil sie sich sonst nicht mehr regenerieren kann? Und ich glaube, das ist halt irgendwie da, wo man das erst auch mitdenken muss. Und in diesem Circularity Gap Report ist das halt sehr klar aufgezeigt, dass halt einfach da ja quasi so eine Schneise da ist. Das heißt, entweder sind die Länder, die dort aufgezeichnet werden, schon sehr ökologisch nachhaltig unterwegs. Das heißt, die haben eigentlich jetzt noch nicht diesen Aufsprung auf dieses Wirtschaftswachstum geschafft. Und das, was wir mitbekommen haben, ist, dass eigentlich viele Unternehmen schon ganz viel machen im sozialen Bereich. Also jetzt gerade was die Mitarbeiterinnenzufriedenheit anbelangt. Und vielleicht ist es oder liegt es auch daran, dass die meisten das eigentlich nicht jetzt als soziale Themen sehen, weil halt oft im Vorstand wahrscheinlich diese HR-Themen eher am Ende der Agenda stehen bei den Jufixen. Und ich glaube halt, dass das wahrscheinlich auch ein Thema ist, wo, wenn man eigentlich mit den Leuten redet, dass viel einfach bei uns schon gemacht wird. Und das, was ich gerade vorhin auch irgendwie gemeint hatte, ist, dass wenn man es halt auf einer globalen Ebene betrachtet, machen wir insgesamt jetzt in der westlichen Welt auf dem S-Bereich eigentlich schon relativ viel. Und das, was es halt eben auch gilt, ist global einfach zu gucken, wo können wir da noch hinschauen? Also wo sind die Bedürfnisse einfach noch riesig groß, dass sich da was tut? Und dabei aber eben diese ökologische Sichtweise nicht außer Augen zu lassen, weil es halt einfach wichtig ist, dass wir da alle diesen Weg gemeinsam schaffen. Also so wie auch die SDG-Ziele halt eben, dass wir quasi anvisieren, dass wir da global gesehen auf einer guten Ebene agieren können, wo wir ökologisch und eben sozial quasi da was erreichen gemeinsam.
Wie nimmst du das wahr, Elena? Ich nehme mal an, genauso.
Ich oder ähnlich. Sagen, kann ich gar nicht viel ergänzen.
Ich glaube, der S-Punkt ist bei uns vielleicht, fällt mehr in Richtung Diversität, Inklusion, wo man bei gerade in Österreich noch sehr viel Aufholbedarf hat. Ja, also ist das ist sicher ein großer Punkt, der auch sehr, sehr oft zu kurz kommt. Sonst, glaube ich, hat die Julia sehr, sehr viel gerade abgedeckt.
Ich habe, weil du Diversität und Inklusion erwähnt hast, ich lese gerade die Autobiografie von Nico Langmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Rollstuhl-Tennisspieler. Ich lese es tatsächlich mit großer Begeisterung, weil es einfach auch extrem witzig geschrieben ist, das Buch. Er ist einfach ein lustiger Typ. Ich habe ihn einmal beim 50 Seconds Sports Event kennengelernt und da war er auf der Bühne. Und was der beschreibt, also ich bin nach 2/3 des Buches fast wütend geworden, weil mir das so ein... Ich habe es einfach nicht verstanden, wie die Gesellschaft immer noch so nicht inklusiv denken kann und wo man dann einfach sagt, ja, Pech, wir sind nicht barrierefrei ausgestattet, ja, musst halt draußen bleiben, Pech gehabt. Also das finde ich ganz schlimm und das ist eigentlich so. Deshalb, Nachhaltigkeit ist immer so ein inflationär verwendeter Begriff in meiner Wahrnehmung. Und ich frage dann immer nach, sag ich, was meint ihr jetzt genau mit nachhaltig? Und das ist eben auch so ein ganz großer Punkt, finde ich. Da sollte man mal anfangen. Also es ist schön, wenn wir Müll trennen. Es ist schön, wenn wir dieses und jenes machen. Es ist schön, wenn wir CO2-Emissionen reduzieren. Aber fangen wir doch bitte bei der Basis an.
Also ich glaube, dass es ein riesengroßes Thema ist und deswegen arbeiten wir eben auch gerne mit mehreren Stakeholderinnen zusammen. Weil jetzt anstatt zu sagen, ich weiß genau, wie sich jetzt jemand im Rollstuhl fühlt, also zu sagen, dass ich da jemanden kenne, der einfach bei mir auch im familiären Umkreis ist, den ich auch befragen kann zu solchen Themen. Also ich habe da einen relativ guten Background, wo ich einfach hingehen kann und fragen kann. Jetzt für Unternehmen ist das wahrscheinlich nicht so einfach, wenn sie keine Mitarbeiterinnen da haben. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man einfach unterschiedliche Stakeholderinnen und Kundinnen eben auch mit einbezieht oder Mitarbeiterinnen und einfach schaut, hey, was gilt's da zu tun? Also wie können wir inklusiver werden und da einfach die Bedürfnisse abholt.
Julia, du hast gerade die Stakeholder angesprochen. Das ist tatsächlich etwas, habe ich auch wiederum in einer Studie gelesen, dass der Druck, also dass auch CEOs das so wahrnehmen, dass der Druck von den Stakeholdern immer größer wird. Elena, ist das etwas, was ihr auch jetzt bestätigen könnt oder wo du sagst, ja, das spüren wir auch?
Auf jeden Fall, der wird größer und mit Stakeholder sind natürlich sehr, sehr viele gemeint. Das fängt an beim Reporting, wo einfach, wenn man Lieferant für verschiedene Firmen ist, in den nächsten Zeit jetzt dann sehr, sehr genaue Zahlen aufzeigen muss und sagen muss, wo was herkommt, was zu sehr, sehr viel Transparenz auch wieder führt. Mittlerweile werden noch sehr viele Lieferanten nach ihren CO2-Werten ausgesucht oder eben auch nicht ausgesucht. Und auch dem Endkunden ist das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Und da entsteht schon ein Druck auf Firmen. Und es gibt halt die Firmen, die sagen, okay, diese Kunden sind uns noch egal. Oder es gibt die, die sagen, okay, wir sehen das jetzt als unseren großen Vorteil, als unseren großen Wettbewerbsvorteil, als Geschäftschance und wollen genau diese Nische, ist es mittlerweile nicht mehr, werden immer mehr, die wirklich großen Wert auf Nachhaltigkeit legen und sei es jetzt bei Kleidung, schauen, wo die Sachen herkommen, was vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren noch nicht so große Aufmerksamkeit erhalten hat. Das Gleiche ist auch bei Essen, Stromanbieter, also das zieht sich wirklich durch und da ist es halt auch immer, ja, wird's immer relevanter und auch für Firmen immer schwieriger, wenn sie da gar nichts zu liefern haben, dass man sich dann für dieses Unternehmen entscheidet und nicht für ein anderes.
Jetzt muss das einfach fragen, verleitet das nicht zu Greenwashing?
Also ich glaube, dass es gibt ja unterschiedliche Berichte und eben auch, dass Kundinnen halt einfach oft nicht wissen, was sie tun sollen, einfach weil halt einfach Greenwashing wirklich echt ein Thema ist. Also da sind jetzt irgendwie auch neue Regulatorien ja eben geplant, ist gerade auch auf EU-Ebene, um das Ganze einfach durchsichtiger zu machen. Und ja, es gibt 10.000 verschiedene Zertifikate und Standards und jetzt als Konsument weiß man oft einfach nicht, ist das jetzt was, auf das ich vertrauen kann oder eben nicht. Aber wenn man ein bisschen Recherche betreibt, dann findet man eh eigentlich im Normalfall einen Standard, der den Standard bewertet. Also quasi, wo man dann halt eben auch weiß, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel meine CO2-Emissionen, die ich durch Flüge verursache, kompensieren will, dass man da eigentlich relativ schnell draufkommt, wenn man ein bisschen Recherche betreibt, was da eigentlich gut ist. Also ich glaube, das ist, Greenwashing ist hundertprozentig ein Thema. Es gibt es aber eben auch diese neue Greenwashing-Thematik, wo man eben sagt, also man verhindert das von vornherein, also dass man quasi nicht deklarieren kann, man macht jetzt ein nachhaltiges, grünes Produkt und dann steht aber nichts dahinter. Also da gibt es jetzt einfach strengere Vorschriften.
Ich glaube, es geht halt viel einerseits um dieses Wissen sich aneignen, einerseits als Endkunde, aber auch als Unternehmen, wo man dann gleich einmal merkt, was macht meine Konkurrenz da, macht die was Scheiß oder ist es eher Greenwashing? Es geht aber, glaube ich, auch ganz viel darum, einfach Hirn einschalten. Das können jetzt schon die Bio-Erdbeeren aus Marokko sein. Trotzdem muss ich mich fragen, ob ich die im Winter essen muss oder ob ich einfach auf den Sommer warte und dann die österreichischen Erdbeeren esse. Also ich glaube, es sind ganz viele logische Dinge, wo man einfach auch nachdenkt, macht das Sinn, ob da jetzt ein Zertifikat oben steht oder nicht. Wie oft muss ich Fleisch essen, auch wenn irgendein Gütesiegel drauf ist. Also ich glaube, da wird sehr viel an den Hausverstand auch appelliert und ist einfach, ja, mitdenken gefragt.
Ja, also das ist, Greenwashing ist das eine. Elena, du hast mir jetzt ein weiteres ganz wichtiges Stichwort gegeben, Fleischessen. Das ist natürlich in einem Fleischesserland wie Österreich ein absolutes Statussymbol. Viele assoziieren mit Nachhaltigkeit Verzicht. Was ich persönlich immer ganz furchtbar finde, dass man so eine eindimensionale Denkweise überhaupt haben kann, weil es geht ja nicht per se um den Verzicht, sondern es geht einfach um ein Umdenken. Es sagt ja niemand, dass man nie wieder Fleisch essen darf. Es geht einfach um den sinnvollen Konsum. Was kann man denn tun, dass Nachhaltigkeit aus dieser Verzichtsecke rauskommt?
Ich glaube, mittlerweile ist fast jedem klar, dass sich irgendwas ändern muss. Und man merkt, oder zumindest in meiner Bubble, oder was ich so mitkriege, man merkt mittlerweile schon, dass es nicht mehr cool ist, für vier Tage nach New York zu fliegen oder dass man sich für Dinge rechtfertigen muss, wenn man den dritten neuen Fast Fashion Pullover anhat in der gleichen Woche. Und ich glaube, dahin geht's immer mehr, dass einfach die Gesellschaft und vor allem die nächste, die junge Generation, Sachen nicht mehr cool findet, die vor einiger Zeit noch cool waren. Und dahin muss es gehen, dass einfach es cool ist, wenn man Secondhand kauft oder eine Kleidertauschparty macht oder ein veganes Catering hat, das super schmeckt. Und ich glaube, das ist so der Punkt, auf dem auch vor allem die nächste und junge Generation sehr, sehr kritisch gegenübersteht, die auch sehr, sehr großen Wert drauf legen, was sich dann auch in der Jobwahl widerspiegelt, wo sie sagen, ich möchte mittlerweile nur mehr für Unternehmen arbeiten, die nachhaltig agieren und da einen Beitrag machen, weil ich will meinen Kindern später nicht erklären müssen, warum wir es verhaut haben.
Vollkommen und ganz. Also dem Ganzen kann ich nur beipflichten. Also das ist wieder diese Kurzfristigkeit versus die Langfristigkeit. Also ich glaube, wenn man sich überlegt, auf was muss ich heute kurzfristig verzichten, was bekomme ich aber dafür? Also vielleicht muss man diese ganze Perspektive einfach mal wechseln und sich überlegen, okay, auf was verzichte ich, wenn ich meinen Enkelkindern sagen muss, hey, ich war die letzte Generation, die da vielleicht noch eine Chance gehabt hätte, das Ding umzudrehen. Ich habe aber darauf verzichtet, diese Chance zu ergreifen. Und ich glaube, dass das einfach, wenn man sich das wieder vor Augen führt, einfach auch so eine Motivation sein kann, wo man dann halt eben sagt, okay, vielleicht verzichte ich heute auf Fleisch. Wohingegen man dann aber halt eben auch wissen muss, dass es nicht Fleisch gleich Fleisch ist. Also dass man halt einfach ein bisschen drauf schaut und vielleicht auch sich Wissen aneignet.
Also ich hatte unlängst ein Gespräch mit Florian Schleicher, der sich sehr intensiv mit Green Marketing auch beschäftigt. Und er hat gesagt, man will keine Verzichtsstories hören, es braucht grüne Erfolgsstories. Ich fand das so eine schöne Metapher, die habe ich auch gleich verinnerlicht. Klar braucht es Erfolgsstories, aber was könnten so grüne Erfolgsstories? Habt ihr da Beispiele dafür?
Denn ich glaube, also das ist auch ein naheliegendes Beispiel, weil es einfach auch hier quasi in Wien ist. Also ist Baukarussell, also ein super cooles Projekt, wo Langzeitarbeitslose quasi wieder auf den Arbeitsmarkt kommen. Und zwar machen die sowas in die Richtung Urban Mining, dass sie sich jetzt Gebäude anschauen, die abgerissen werden sollen, und da schauen, also was sie an diesen Materialien wiederverwenden können. Und die beschäftigen Langzeitarbeitslose, um diese Materialien aus den Gebäuden zu retten. Das heißt, man hat auf der einen Seite diese ökologische Sache, wo man Material im Kreislauf behält als Ressource, und auf der anderen Seite diese sozialen Komponenten, wo man halt eben auch sagt, hey, man schafft ja wieder einfach einen Sinn für die Leute, dass sie auch wieder Arbeit haben und ja nicht mehr einfach nur noch vor sich dahin vegetieren. Und ich glaube, das ist sowas, also wenn man es schafft, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, dann ist das immer was Großartiges. Also das wäre für mich so eine Erfolgsgeschichte, wo ich sage, das ist was, was man vielleicht auch nach außen hin ein bisschen propagieren kann.
Ja. Elena, fällt dir was ein? Also es gibt sicher genug.
Vielleicht ein bisschen was Kontroverses auch dazu. Ich finde es immer schwierig, dass gerade auch vielleicht große Industrieunternehmen oft sehr gebasht werden für das, was sie machen und tun. Wenn wir uns aber überlegen, was auch wieder zum Verzicht reinspielt, wofür wir die alle brauchen. Und ich sage jetzt, wenn ein großer Ölkonzern von heute auf morgen kein Öl mehr produziert, was dann passiert, was das für uns bedeutet, das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, auch diese Unternehmen haben ihre Berechtigung, was zur Nachhaltigkeit beizutragen. Die haben extrem große Hebel, die haben die finanziellen Möglichkeiten, die haben die Forschungseinrichtungen, die sie da haben, und die können auch sehr, sehr viel beitragen, weil es das einfach nicht von heute auf morgen abstellen kann. Und ich glaube, genauso bei denen muss man oft vorsichtig sein und nicht sagen, alles, was die machen, ist schlecht, sondern die verstehen teilweise sehr wohl auch, dass der Hut brennt und dass was zu tun ist und dass sie von vielen Dingen betroffen sind und in Zukunft so nicht weiter wirtschaften können, und geben sich da auch große Mühe. Und ich glaube, auch die gilt es zu unterstützen, denen eine Chance zu geben und nicht einfach nur von vornherein zu verurteilen, sondern die auch mit an Bord zu nehmen, weil sie einfach einen riesigen Hebel haben, die finanziellen Möglichkeiten haben, die Ressourcen haben, da wirklich was zu verändern als großes Unternehmen.
Es ist ein großes Thema. Wir könnten noch stundenlang darüber sprechen, und wir haben erst so einen ganz, also wirklich einen Mikrokosmos erst einmal angerissen. Wie geht's bei euch weiter bei Circular Co-Creation? Wie sehen eure Next Steps so aus? Es warten sicher spannende Projekte wieder auf euch, aber was sind so vielleicht so ein paar Highlights, oder wo ihr sagt, darauf freut ihr euch so richtig schon?
Also wir sind ja leider an NDAs oft gebunden, deswegen können wir jetzt keinen Namen nennen, aber
ist klar,
okay. wir haben ein ganz,
so inhaltlich.
Ja, klar. Also wir haben ein ganz spannendes Projekt, das jetzt im sozialen Nachhaltigkeitsbereich ist, was die Elena und ich eben auch gemeinsam machen werden, wo wir uns voll drauf freuen, was auch das Thema Digital Transformation irgendwie mit inkludiert, also quasi diese soziale Komponente, wie man das Ganze eben gesellschaftlich, digital irgendwie auch umsetzen kann, damit man möglichst inklusiv für alle ist. Also, und das ist ein Projekt, auf das ich mich inhaltlich total freue, und natürlich auch mit der Elena wieder zusammenzuarbeiten. Also das bringt Freude. Also ich glaube, ja, mit euch ja genauso auch. Also ich glaube, wir hatten echt auch Spaß bei der Sache.
Ja, hoffentlich, ja. Bei dir, Elena, was sind so?
Ich glaube, was uns auch dieses Jahr wieder sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach so viele Unternehmen und infolgedessen auch die Einzelpersonen dahinter erreichen können und einfach das schaffen können, die für das Thema Nachhaltigkeit auch zu motivieren, das nicht als Verzichtthema zu sehen, als negativ behaftetes Thema zu sehen, sondern einfach die Chance in dem Thema zu sehen. Und ich glaube, wir arbeiten auch ganz stark daran, dass diese Ellbogentechnik und dieses Konkurrenzdenken in dieser Branche aufgelöst wird, daher auch dieser Co-Creation-Ansatz. Es gibt so viel zu tun in diesem Bereich und das hat ja da irgendein Konkurrenzdenken, hat da absolut keine Berechtigung und keinen Platz. Und wir sind ganz fest davon überzeugt, dass wir diese Transformation in Richtung Nachhaltigkeit einfach am leichtesten in Co-Creation, im Miteinander schaffen. Und ich glaube, das ist auch das, worauf wir jetzt in den nächsten Projekten und kommenden Monaten unseren Fokus drauf legen werden.
Klingt super spannend. Wirklich sehr, sehr aufregende Sachen und auch total spannende Sachen. Ich wünsche euch dafür alles, alles Gute und ich hoffe, dass die Projekte genauso gut laufen wie bei uns. Und Circular Co-Creation ist ja auch, ihr seid ja auch, wir werden natürlich auch über unser Projekt hinaus ja noch gut in Kontakt bleiben, weil ihr seid ja auch bei unseren Veranstaltungen, also Franziska Graf hat ja Sustainability Summit mit moderiert und so. Also wir haben da schon Anknüpfungspunkte und genau, ich wünsche euch alles Gute und danke für das schöne, nette Gespräch heute.
Ebenfalls alles Gute und ganz vielen lieben Dank.
Danke, dass wir da sein durften.